Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Todesursache Nummer 1 in Deutschland sind nach wie vor die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch wenn die Medizin bei der Behandlung von Herzerkrankungen große Erfolge zu verzeichnen hat. Deutlich mehr Menschen mussten in den letzten Jahren wegen Herzerkrankungen in Krankenhäusern behandelt werden. Vor allem Herzklappenerkrankungen haben stark zugenommen und um die soll es heute gehen. Herzklappenerkrankungen, Ursache, Symptome und Therapie, das ist unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin zu folgenden Themen. Unheimlich, Blutproben geben Auskunft über das Sterberisiko und entspannend, Erfahrungen mit Cannabis als Arzneimittel. Im Radiolexikon Gesundheit nach den 11 Uhr Nachrichten hören Sie heute eine weitere Folge aus unserer Reihe Der besondere Fall. Diesmal geht es um einen jungen Mann, der nicht schwitzen kann. Soweit die Übersicht, hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunktthema Herzklappenerkrankungen. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Stefan Baldus. Er ist Direktor des Herzzentrums der Universitätsklinik in Köln. Guten Morgen, Herr Professor Baldus.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Etwa 5 Liter Blut pumpt das Herz pro Minute durch den Körper. Das sind dann rund 7000 Liter am Tag. Das Herz ist gleichermaßen raffiniert wie robust. Welche Rolle spielen die Herzklappen in diesem System?
Das Herz, der Muskel, der in der Tat für die Bewegung des Blutes verantwortlich ist, muss das in die richtige Richtung tun können. Nämlich durch die Lunge und dann nach der Lunge auch durch den ganzen Körper. Damit dieser Blutstrom gerichtet ist, braucht es Klappen, Ventile, die diese Blutstromrichtung vorgeben.
Es gibt 4 verschiedene Herzklappen. Warum 4?
Wir teilen das Herz ein in das rechte und in das linke Herz und entscheidend ist die Herzkammer. Und die Herzkammer wird begrenzt durch eine Einlassklappe und eine Auslassklappe, sodass wir auf beiden Herzseiten, links wie rechts, jeweils 2 Klappen haben. Macht 4.
Mhm. Sehen die dann auch alle gleich aus oder sehen die anders aus, die 4 Klappen?
Nein, sie sind unterschiedlich. Die Einlassklappen und die Auslassklappen sehen sehr unterschiedlich aus. Die Einlassklappe auf der rechten Herzseite ist ähnlich, aber auch nicht gleich der linken Herzseite. Sie besteht aus 2 oder 3 Segeln, wie wir sagen, und hängt an feinen Fäden. Ein Wunderwerk der Natur, während die Auslassklappen sogenannte Taschenklappen sind, die anders konstruiert sind, vielleicht ein bisschen einfacher konstruiert sind als die Einlassklappen.
Wie groß sind so Herzklappen ungefähr?
Unterschiedlich groß. Die Durchmesser einer Einlassklappe können bis zu 3 Zentimeter haben, im größten Durchmesser 3 bis 4 Zentimeter sogar. Die Auslassklappen sind um 2 bis 2,5 Zentimeter typischerweise groß.
Aber die können erkranken, sie können verschleißen, es gibt Verschiedenes, was passieren kann. Welche Probleme, welche Erkrankungen können bei Herzklappen auftreten?
Nun, das Häufigste, was passiert in Deutschland, ist, dass die Einlassklappen eine Undichtigkeit entwickeln und dass die Auslassklappen eng werden. Die wichtigste Auslassklappe ist die Aortenklappe, die Verbindung zwischen der linken Herzkammer und der Aorta, der Hauptschlagader. Diese Klappe wird typischerweise, und es ist der häufigste Herzfehler, Herzklappenfehler bei Menschen, wird typischerweise eng, wohingegen die Einlassklappen aus unterschiedlichsten Ursachen eine Undichtigkeit entwickeln können.
Warum ist die Aortenklappe so besonders gefährdet?
Der Aortenklappe widerfährt vielleicht das gleiche Schicksal wie auch den Kranzgefäßen. Sie hatten das eingangs gesagt, die Herz-Kranzgefäßerkrankung, die Atherosklerose, die Verkalkung der Gefäße ist mit die häufigste Todesursache in Deutschland und ähnliche Mechanismen finden wir auch an der Auslassklappe, an der Aortenklappe, die auch durch entzündliche Umbauvorgänge und in der Folge dann auch Kalzifizierung durch Kalkablagerungen ihre Funktion einbüßt.
Also sie verkalkt, kann man sagen, sie verschleißt, ist das auch eine richtige Beschreibung?
Ja, verschleißt, da würde man eher denken vielleicht, dass sie undicht würde, dass sozusagen Material verloren geht. Es ist eigentlich das Gegenteilige der Fall, nämlich dass Material hinzukommt, wie Sie gerade sagten, Kalk, was dann die Beweglichkeit dieser Taschen einengt.
Und welche Konsequenzen hat das, wenn die Klappen, wenn die Ventile, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn die Klappen nicht mehr richtig schließen?
Wenn sie nicht mehr richtig schließen oder wenn sie zu eng sind, kommt es dazu, dass das Blut nicht mehr die Stromrichtung so leicht nehmen kann, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und wenn es die linke Herzseite betrifft, die Mitralklappe, die Einlassklappe auf der linken Seite oder die Auslassklappe, die Aortenklappe, dann führt es dazu, dass sich das Blut staut in der Vorkammer und in letzter Konsequenz auch in der Lunge. Und das führt zu Luftnot. Mhm. Im günstigsten Fall nur zu Luftnot, aber es ist etwas, was das Herz belastet und dann auch zu Herzschwäche führen kann. Und das ist etwas, was gefährlich werden kann, auch für die Lebenserwartung gefährlich für die Patienten.
Wie reagiert dann das Herz darauf? Pumpt es dann schneller, weil es weniger schafft oder was?
Ja, es versucht zu adaptieren durch Veränderung der Größe des Herzmuskels, durch Veränderungen der Wanddicke, wenn es gegen mehr Widerstand arbeiten muss, wird die Muskulatur dicker, was etwas ist, was wir nicht wollen, weil es die Funktion langfristig dann auch beeinflusst. Und wie ich gerade sagte, führt es dann langfristig dazu, dass das Herz darunter leidet und eine sogenannte Herzschwäche entwickelt.
Welche Symptome spürt ein Patient, wenn die Herzklappen nicht mehr richtig schließen?
Klassischerweise berichtet der Patient über eingeschränkte Leistungsfähigkeit, über das sich nicht mehr richtig belasten können, über Luftnot. Aber wenn man die Auslassklappe, die Aortenklappe als enge Herzklappe vor sich hat, berichten die Patienten auch über Druckschmerzen auf der Brust bei Belastung oder auch Schwindelanfälle bzw. Bewusstseinsverluste.
Von einem Herzinfarkt, da weiß man, dass der von jetzt auf gleich eintreten kann. Wie ist das bei Herzklappenerkrankungen? Über welchen Zeitraum entwickeln die sich?
Wenn es in der Tat als Ursache ein solch chronisch kalzifizierender, vielleicht entzündlicher Prozess ist, dann ist das etwas, was über Jahre stattfindet. Wir wissen aber auch, dass die Prognose von Patienten, wenn sie erst einmal symptomatisch sind, ungünstig ist und sich dann auch in kurzer Zeit die Situation stark verschlechtern kann. Dann bedarf es der Obacht und auch der schnellen Behandlung.
Also es kann erstmal langsam losgehen, über mehrere Jahre vermute ich. Und dann kann es unter Umständen plötzlich sehr dringend werden.
Richtig.
Dass Herzklappenerkrankungen in den letzten Jahrzehnten gehäuft aufgetreten sind, liegt auch an der gestiegenen Lebenserwartung. Viele Herzklappenpatienten erreichen ein hohes Alter, bis sie eventuell operiert werden müssen, bis eventuell so eine Situation, wie wir sie eben beschrieben haben, auftreten kann. Markus Miljanic stellt die Geschichte eines Patienten vor.
82 Jahre alt ist der Kölner, der an diesem Montagvormittag in einem Behandlungsraum des Herzzentrums der Universitätsklinik Köln sitzt. Ein rüstiger Herr mit wachen Augen, wenn da nicht das Problem mit dem Herzen wäre.
Der Hausarzt hat mich überwiesen nach einem EKG an den nächstliegenden Kardiologen. Und der hat 4 Jahre in Abständen von einem Jahr mich bestellt und untersucht. Und zum Schluss, letzten Dezember, hat er gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt ist die Herzklappe nötig zu operieren.
Die Aortenklappenstenose, daran litt der Patient, ist der häufigste Herzklappenfehler. Die Klappe am Ausgang der linken Herzkammer verkalkt mit der Zeit. Sie schließt nicht mehr richtig, Blut fließt in die falsche Richtung. Als Therapie schlugen die Kölner Kardiologen den Einsatz einer künstlichen Herzklappe vor.
Bei Patienten jetzt mittlerweile, auch im Alter jetzt vom Patienten mit 82, ist es so, dass wir typischerweise dann einen minimalinvasiven Aortenklappenersatz, eben einen transfemoralen, eine sogenannte TAVI, durchführen.
Die neue Herzklappe, so Dr. Marie-Isabel Körber, wird dabei zusammengefaltet über einen Schnitt in der Leistengegend mit einem Katheter in die Oberschenkelarterie eingeführt und bis zum Herzen vorgeschoben. Dort platziert der Chirurg die neue Herzklappe innerhalb der defekten Herzklappe und entfaltet sie. Den korrekten Sitz überprüft er noch während des Eingriffs. Bei Bedarf lässt sich die Position problemlos korrigieren. Das war es eigentlich auch schon. Sieht man mal von den zumindest in den ersten Wochen und Monaten eng getakteten Kontrolluntersuchungen ab.
Wir sehen jetzt einmal hier, das ist die linke Herzkammer, die eine sehr gute Pumpfunktion hat hier bei dem Patienten. Und wir sehen hier, da liegt die Aortenklappe. Und hier sehen wir jetzt auch schon dieses etwas weißere Gebilde quasi. Das ist ihre Herzklappe, die da in einem Stent drinnen liegt, die da jetzt neu eingesetzt ist.
Für medizinische Laien ist die Interpretation des Ultraschallfilms nicht selbsterklärend. Einfacher wird es, als Marie-Isabel Körber Farben ins Spiel bringt.
Jetzt sehen wir hier dann im nächsten Bild auch mit Farbe, die soll den Blutfluss darstellen, dass quasi das Blut jetzt wieder ohne Schwierigkeiten durch diese neue Herzklappe durchkommt, also viel weniger Leistung letzten Endes hier erbracht werden kann. Und der zweite wichtige Punkt ist, die Herzklappe ist auch nicht undicht. Ne? Das heißt, wir haben sowohl diese Engstelle als auch die Undichtigkeit mit dieser neuen Klappenprothese beseitigen können.
Der Eingriff war erfolgreich, dem 82-Jährigen geht es gut.
Insgesamt fühle ich mich wohler, das ist richtig.
Kontrolluntersuchung nach einer Herzklappenoperation. Das war eine Reportage von Mirko Smiljanic. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Herzklappenerkrankungen. Unser Studiogast ist Professor Stefan Baldus, Direktor des Herzzentrums der Universitätsklinik Köln. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Baldus, bevor wir jetzt gleich über Herzklappenoperationen sprechen, gibt es auch Medikamente, mit denen man Herzklappenfehler behandeln kann?
Absolut. Und das gehört immer dazu, dass man mit Medikamenten beginnt zu behandeln, wenn ein Patient Luftnot hat und sich das Blut staut in der Herzkammer vor der Klappe oder in der Lunge vor dem linken Herzen, dann sind blutdrucksenkende, vor allen Dingen aber das Volumen reduzierende Medikamente, also wassertreibende Mittel, wichtige Formen der initialen Behandlung.
Warum das volumensenkende Medikamente? Was passiert da?
Wir haben ja das Problem, dass bei undichter Einlassklappe oder zu enger Auslassklappe, Aortenklappe, sich das Blut in der Lunge staut. Und wenn der Druck in der Lunge erhöht ist, dann wird Wasser ausgepresst in die Lungenbläschen und das führt zu Luftnot. Und das kann man reduzieren durch solche wassertreibenden Medikamente.
Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Operation?
Entscheidend ist zunächst einmal die Symptomatik des Patienten. Wenn ein Patient Beschwerden bekommt und er hat einen hochgradigen Klappenfehler, dann ist das eine Situation, wo man darüber nachdenken muss, den Patienten beraten muss, ob man diesen Klappenfehler nicht behebt. Wenn der Patient asymptomatisch ist, völlig ohne Beschwerden, dann gibt es andere Bedingungen, die auch dazu führen könnten, dass man einem Patienten rät, das zu behandeln. Für die Aortenklappenstenose ist das insbesondere, wenn die Pumpfunktion bereits eingeschränkt ist, die Pumpleistung des Herzens nicht mehr normal ist.
Welche Möglichkeiten der Operation gibt es denn?
Für die Aortenklappe, für die Auslassklappe ist es relativ einfach. Für die zu enge Klappe gibt es nur eine Therapie, nämlich eine neue Prothese. Es ist ein mechanisches Problem, durch Kalk provoziert. Dieses mechanische Problem muss man mechanisch lösen, indem man eine neue Klappe dort einsetzt. Wie man das tut, hängt vom Patienten ab. Wir haben das gerade im Beitrag gehört. Es gibt den konventionell chirurgischen oder mittlerweile eben auch den kathetergestützten Klappenersatz.
Es gibt verschiedene Arten des Klappenersatzes. Bevor wir auf die Operationstechnik kommen, welche Formen oder welche Arten von Herzklappen, von künstlichen Herzklappen gibt es denn?
Nun, entwickelt wurde die Herzklappentherapie mit, wie Sie richtig sagen, künstlichen Metallklappen, die also kein biologisches Material enthielten. Und diese Metallklappen werden auch heute noch eingesetzt, insbesondere bei jüngeren Patienten. Der Vorteil dieser Metallklappen ist, dass sie lebenslang halten. Das sind mechanische Scharnierklappen, die eine lebenslange Blutverdünnung brauchen. Aber wenn sie gut gepflegt werden, also durch richtige Blutverdünnung und Obacht des Patienten, dann brauchen sie keine neuerliche Therapie.
Das sind die mechanischen Herzklappen.
Die mechanischen Herzklappen. Denen gegenüber stehen die biologischen Herzklappen, die auch typischerweise ein Metallgerüst haben. Aber die eigentliche Klappe ist aus Herzbeutelgewebe, typischerweise Herzbeutelgewebe des Rindes oder auch von Schweinen genommen. Diese biologischen Klappen haben den Vorteil, dass sie eine so scharfe, so intensive blutverdünnende Behandlung nicht brauchen. Sie haben den Nachteil, dass sie nicht ewig halten.
Sondern dann, sie müssen unter Umständen ersetzt werden.
Richtig.
Wie aufwendig sind diese Eingriffe?
Wir sprechen im Moment ja ausschließlich über die Aortenklappe und den Ersatz der Klappe. Die Aortenklappentherapie ist nicht so aufwendig, wenn es ein isolierter Eingriff ist. Auch für den Chirurgen gut machbar. revolutioniert allerdings ist diese Behandlung an der Aortenklappe durch die kathetergestützte Therapie, den Ersatz der Klappe am schlagenden Herzen.
Das ist im Moment das große Thema in der Kardiologie. Das ist auch dieses Verfahren ist auch noch relativ neu. Ich glaube, das gibt es erst. Seit wann gibt es das ungefähr?
Also in größerem Stil eingeführt ist es seit 10 Jahren, 11 Jahren.
Mhm. Dann sollten Sie uns das ein bisschen genauer schildern, wie das funktioniert, was passiert da.
Naja, zunächst mal ist mir wichtig, Sie haben gesagt, das ist das Thema der Kardiologie. Ich glaube, man muss sagen, es ist das Thema der Herzmedizin, ein Feld, was entwickelt wurde gemeinsam von Kardiologen und Chirurgen. Es ist aber ein kathetergestütztes Verfahren, das ist richtig. Das Besondere dieses Verfahrens ist, dass der Brustkorb nicht eröffnet wird. Und das Besondere dieses Verfahrens ist, dass es am schlagenden Herzen gemacht wird. Im Gegensatz zu klassischen chirurgischen Operationen am Herzen, wo das Herz durch Nutzen der Herz-Lungen-Maschine blutleer ist und dann am blutleeren Herzen operiert werden kann. Mhm. Also beim kathetergestützten Klappenersatz wird typischerweise über die Leiste ein Führungsdraht in die Herzkammer durch die verengte Klappe gelegt und über diese Schienung, über diesen Draht wird dann, man kann sich das schwer vorstellen, dass es geht, aber es funktioniert, eine zusammengefaltete Klappe durch die Leiste in die richtige Position gebracht, nämlich auf die Höhe der alten, zu engen Herzklappe. Und dann wird diese neue Prothese am schlagenden Herzen entfaltet. Und diese drückt dann die alte Prothese, die alte Klappe, an den Rand, da wo sie keine Funktion mehr aufbringen muss, und übernimmt die Funktion der Herzklappe.
Das hört sich aber ziemlich schwierig an. Wie viel Erfahrung braucht man denn dafür, bevor man so eine Operation wagen kann?
Sie haben vollkommen recht. Das ist alles eine Frage von Erfahrung und Fallzahl. Wir haben für viele Bereiche der Medizin gelernt, dass je häufiger man etwas macht, desto risikoärmer wird es, desto besser werden die Ergebnisse. Und das gilt auch für solche operativen oder interventionellen Maßnahmen. Und wir bilden unsere Mitarbeiter darin aus, die ein langes Programm an kathetergestützter Therapie im Vorfeld erlernen und dann als letztes diesen Eingriff an der Aortenklappe. Und das braucht Jahre.
Sie haben gesagt, seit 10 Jahren gibt es das ungefähr. Es bedarf einer Menge Erfahrung, um das durchzuführen. Wissen Sie, an wie vielen Einrichtungen in Deutschland dieses Verfahren überhaupt durchgeführt wird, oder können Sie das schätzen?
Es sind ungefähr 90 Einrichtungen. Im Moment ist es so, dass vorgegeben ist, dass für den Einsatz einer kathetergestützten Aortenklappe eine chirurgische Abteilung auch vor Ort sein muss. Ob das in Zukunft noch so sein muss, wo das Risiko dieses Eingriffs immer geringer wird, das muss man schauen. Und wie man diese Zentren dann auswählt, ist sicherlich noch zu diskutieren. Aber im Moment sind es gut 90 Zentren, die das anbieten.
Für welche Patienten ist dieses Verfahren geeignet? In welchen Fällen würden Sie das empfehlen?
In den letzten 10 Jahren hat man sehr konsequent und kontinuierlich untersucht, welche Patienten davon profitieren. Zunächst waren es Patienten, die untersucht wurden, die keine andere Möglichkeit der Behandlung hatten, weil sie nicht operabel waren durch den Chirurgen. Dann waren es Patienten, die ein sehr hohes Risiko hatten für die Operation. Dann ein mittleres Risiko und jetzt zuletzt hat man auch Patienten mit niedrigem Risiko, also gut konventionell zu operierende Patienten, randomisiert, also verglichen bezüglich dieser beiden Formen der Therapie, konventionell herzchirurgisch oder kathetergestützt. Man hat letztendlich gesehen, dass die kathetergestützte Therapie mindestens gleichwertig, gerade auch bei den Patienten mit niedrigem Risiko, ein bisschen überraschend, möglicherweise sogar Vorteile hat, durch kathetergestützte Therapie.
Aber die chirurgische Methode wird nach wie vor angewandt?
Ist absolut essentiell, dass wir sie weiterhin anbieten können, denn es gibt nicht ausschließlich Patienten, die nur mit dieser kathetergestützten Behandlungsform behandelt werden können.
Wenn wir die beiden Verfahren miteinander vergleichen, wo liegen, also die TAVI-Methode heißt diese neue, das chirurgische Verfahren, wie verhalten sich Vorteil zu Nachteil, wie sieht das aus?
Der Vorteil ist, augenscheinlich geringere Schlaganfallwahrscheinlichkeit, auch von der Tendenz her eine geringere Sterblichkeit durch den kathetergestützten Eingriff. Der Nachteil ist die höhere Rate an Schrittmacherbedürftigkeit. Und was wir noch nicht wissen, ist die Langzeithaltbarkeit dieser Prothesen, wenn sie kathetergestützt eingesetzt werden.
Unser Schwerpunktthema heute: Herzklappenerkrankungen, Ursachen, Symptome, Therapie. Das Herz ist wie eine starke Pumpe, gleichermaßen robust wie raffiniert. Etwa 5 Liter Blut pumpt es pro Minute durch den Körper. Das sind 7000 Liter am Tag. So wie es bei einer Pumpe Ventile oder Klappen gibt, gibt es auch Herzklappen. Und wenn die nicht mehr richtig schließen, wird es kompliziert. Wir wollen Ihre Hörerfragen beantworten. Zu Gast im Studio ist Professor Stefan Baldus. Er ist Direktor des Herzzentrums der Uniklinik Köln. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in Bad Schwartau begrüße ich Frau Schöttler. Guten Morgen, Frau Schöttler.
Ja, guten Morgen in die Runde, Claudia Schöttler. Und zwar habe ich vor kurzem erfahren, dass meine rechte Herzklappe nicht richtig schließt. Seit 7 Jahren habe ich Lupus und habe verschiedene Blutdrucksenker ausprobiert, aber dadurch wurde ich entweder müde, hatte Schwindel, Kopfschmerzen oder meine Beine waren schwer. Also irgendwie wurde es immer nicht besser. Nun musste ich eine Weile Immunsuppressiva nehmen durch meine rheumatische Grunderkrankung. Und die haben die Beschwerden auch noch verschlimmert. Und
waren Sie denn,
meine Frage, ob ich für sowas, für so eine Operation in Frage kommen würde oder ob durch meine Grunderkrankung das sich ausschließt.
Ich muss auch nochmal nachfragen, Sie waren aber auch bei dem Herzspezialisten noch inzwischen.
Ja, also es ist eine Herzkatheteruntersuchung gemacht worden, die war jetzt aber ohne Befund. Ich habe eine geringe Tricuspidalinsuffizienz und eine grenzwertige pulmonale Hypertonie.
Und das haben Sie gerade alles auch so schön vor sich liegen, das ist immer sehr hilfreich. Herr Professor Baldus, was können Sie Frau Schöttler da raten?
Ja, guten Morgen, Frau Schöttler. Also prinzipiell ist es klar, dass gerade bei jungen Patienten natürlich auch und gerade die Möglichkeit besteht, Klappen zu behandeln, zu rekonstruieren oder anderweitig zu operieren, wenn dieses notwendig ist. Entscheidend ist, dass man sicher ist, dass die Klappe hochgradig undicht ist. Und das ist in Ihrem Fall in ganz besonderer Weise zu prüfen, bevor man an so etwas denkt. Die Tricuspidalklappe, also die Einlassklappe auf der rechten Herzseite, die Sie nannten, ist ja augenscheinlich nur leichtgradig undicht. Und das würde die Undichtigkeit gut mit erklären, vergesellschaftet mit einem erhöhten Druck im Lungenkreislauf. Leichter Lungenhochdruck vergrößert den Druck auch in der Herzkammer vor der Lunge und macht damit diese Klappe leichter undicht, sodass man zunächst mal darauf achten würde, mit Medikamenten versuchen würde, dieses zu behandeln. Eine leichtgradige Undichtigkeit der Tricuspidalklappe würde man nicht operativ behandeln.
Ja, gut, dann schließe ich das bei mir ja eigentlich dann aus. Nur mit den Medikamenten bin ich eben auch immer nicht weitergekommen. Egal, was ich genommen habe, dadurch sind die Beschwerden nie richtig weggegangen.
Und das ist nicht Ausdruck der undichten Herzklappe, sondern eben dann doch Ausdruck Ihrer Grunderkrankung.
Okay, ja, gut.
Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben Ihnen...
Vielen Dank für die Schaltung in Ihre Sendung. Dankeschön.
Ja. Dann haben wir Ihnen noch hoffentlich helfen können. Vielen Dank, Frau Schöttler in Bad Schwartau. Und in Hannover begrüße ich jetzt Herrn Meier am Telefon. Guten Morgen, Herr Meier.
Ja, schönen guten Morgen. Meine Frage zielt in die gleiche Richtung wie bei der Vorrednerin. Die sogenannte Tricuspidalklappe ist bei mir auch undicht, bin aber 79 Jahre alt. Und es ist vor 2 Jahren festgestellt worden, aufgrund erhöhter Wassereinlagerung in den Beinen und so. Das habe ich Gott sei Dank in den Griff gekriegt. Aber die Frage ist, ist in meinem Alter überhaupt da eine Operation zu denken oder eine Nachbesserung? Gibt es da was?
Herr Meier, ja, das ist eine gute Frage. Augenscheinlich ist bei Ihnen die Herzklappe deutlicher undicht. Auch hier wäre die Frage konkret, ist die Klappe unter der jetzt genutzten medikamentösen Behandlung hochgradig undicht? Wenn das weiterhin so wäre, dann müsste man in der Tat prüfen, ob man diese Klappe mechanisch behandeln, sprich reparieren kann. Und da gibt es auch in Ihrem Alter Möglichkeiten theoretisch dieses auch kathetergestützt zu tun mittlerweile, eine isolierte Operation, eine isolierte Rekonstruktion der Tricuspidalklappe durch Eröffnen des Brustkorbs müsste allerdings sehr gut erwogen werden und überlegt werden. Wichtig ist die Charakterisierung des Klappenfehlers. Wichtig ist auch auszuschließen, dass ein Lungenhochdruck vorliegt. Wenn dieses in einer entsprechenden Untersuchung geklärt ist, dann kann man das überlegen, diese Klappe kathetergestützt möglicherweise zu reparieren.
Sie drücken sich dabei sehr zurückhaltend aus, Herr Professor Baldus. Man kann das überlegen, das zu tun. Sie haben, die Risiken sind relativ groß bei dieser Operation. Dann interpretiere ich da.
Ja, die Risiken sind vielleicht gar nicht so groß, aber im Gegensatz zur Therapie der Aortenklappe, die wir besprochen haben, ist die Rekonstruktion, auch gerade die kathetergestützte Rekonstruktion der Trikuspidalklappe, etwas, was erst in den Anfängen ist. Größere Zentren bieten dieses an und das hat sicherlich eine ganz positive Zukunft, aber wir sind in den Anfängen, umso sorgfältiger muss man die Patienten auswählen, die einer solchen Therapie dann zugeführt werden.
Darf ich noch mal eine Frage dazu stellen?
Gerne.
Habe ich die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel konventionell was für mich zu tun? Also der Lungenhochdruck ist ein Thema, aber wenn ich jetzt den Blutdruck niedrig halte, ist denn da auch gleichzeitig mit praktisch der Lungenhochdruck auch erfasst? Oder würden Sie sagen, das ist ganz unabhängig davon? Also wenn man sagt, ich ernähre mich also, sagen wir mal, optimal, Cholesterin runter, Blutdruck runter, gibt es denn noch eine Möglichkeit, wie ich konventionell was für mich tun kann?
Also Sie beeinflussen durch den systemischen Blutdruck schon auch den Lungendruck, aber eine gezielte Behandlung des Lungenhochdrucks, den man bei Ihnen erstmal eruieren müsste, die geschieht durch andere Medikamente. Das muss man in einer Untersuchung, in einer sogenannten Katheteruntersuchung, einer Rechtsherzkatheteruntersuchung dann charakterisieren.
Gut.
Herr Mayer, ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen was für Ihre Entscheidung mit an die Hand geben können und danken Ihnen
ganz herzlich.
Wir danken Ihnen für den Anruf. In Karlsruhe ist Herr Preisler am Telefon. Guten Morgen, Herr Preisler.
Einen schönen guten Morgen, Herr Dr. Baldus, Professor Baldus, Entschuldigung. Folgendes, ich bin ebenfalls vorbelastet, so ähnlich wie bei meinem Vorredner. Und zwar bei mir steht jetzt in Frage wegen einer undichten Herzklappe. Ich bin vorbelastet schon mit mehreren Herzoperationen beziehungsweise Eingriffen, und zwar Herzinfarkt 2001 mit 4 Bypässen, Implantation, ein Stent 2011, Herzschrittmacher vor 6-7 Jahren und jetzt vor 8 Tagen eine EPU.
Und jetzt muss ich schnell dazwischen fragen, eine EPU, Sie wissen es sicherlich, aber Professor Baldus erklärt uns allen, was eine EPU ist.
Ja. EPU steht für elektrophysiologische Untersuchung, eine kathetergestützte Behandlung zur Verminderung von Herzrhythmusstörungen.
Ja, richtig, das stimmt, ganz klar. Folgendes, auch habe ich noch Diabetes Typ 2, ich bin 81 Jahre. Jetzt stellt sich bei mir auch die Frage, auf Deutsch gesagt, hat es noch überhaupt einen Sinn bei meinen Vorerkrankungen, dass ich mich noch einmal einer solchen Operation unterziehe am Herzen?
Als eine schwierige
gehört,
Entscheidung.
Wie das jetzt ist. Ich weiß, dass es sehr schwierig wird, wie Sie sagen. Entschuldigung.
Herr Preisser, das ist eine sehr wichtige Frage und betrifft vielleicht auch viele Zuhörer gegenwärtig. Von daher ist das gut, dass Sie angerufen haben. Sie sind 81 Jahre und Sie sind am Herzen voroperiert und haben jetzt eine undichte Herzklappe.
Ja.
In so einer Konstellation würde man, wenn die medikamentöse Behandlung allein nicht ausreicht, sicherlich alles versuchen, um eine neuerliche chirurgische Operation möglichst zu umgehen. Ein kathetergestütztes Verfahren für Sie wäre sicherlich ideal. Jetzt muss man schauen, ob dieses möglich ist, ob man diese undichte Herzklappe rekonstruieren kann. Und wenn dieses kathetergestützt möglich wäre, wäre das sicherlich für Sie eine ideale Form der Behandlung.
Ja, ich muss sagen, ich bewege mich sehr viel am Tag, durchschnittlich jetzt, außer jetzt bei der Hitze mittags, also insgesamt am Tag 6 bis 7 Kilometer laufe ich, soweit ich kann, und habe dabei auch manchmal Schmerzen. Es kommt darauf an, ob ich kurze Zeit vorher gegessen habe oder nicht, und treibe auch so noch etwas zu meiner Ertüchtigung bei mit irgendwelchen Gymnastikübungen und so weiter.
Also Fitness kann, würde ich laienhaft sagen, kann da ja nur helfen, Herr Professor Baldus.
Ja,
absolut, das ist richtig. Gerade im Alltag kann das helfen. Man muss jetzt aber klären, ob Ihre Beschwerden wirklich Ausdruck der undichten Herzklappe sind und ob Ihre Klappe hochgradig undicht sind. Nur wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, dann sollte man ein solches kathetergestütztes oder möglicherweise auch operatives Verfahren für Sie diskutieren.
Vielen herzlichen Dank, Herr Preisler, für den Anruf. Eine letzte Frage möchte ich zitieren. Wir haben ein E-Mail von Herrn Meyer bekommen. Der fragt aber für einen 89-jährigen Freund, der unter einer für ihn unerklärlichen Müdigkeit leidet. Und er möchte wissen, ob die Herzklappen dafür eventuell ein Grund sein könnten.
Das ist nicht auszuschließen, dass auch Müdigkeit Ausdruck einer nicht richtig funktionierenden Herzklappe ist. Müdigkeit ist allerdings ein sehr unspezifisches Symptom. Luftnot, Belastungseinschränkung, verminderte Leistungsfähigkeit, das wäre das, was wir klassischerweise fordern würden. Man müsste diesen Patienten einmal in der Sprechstunde sehen. Man müsste ihn vielleicht belasten, um damit herauszufinden, ob so ein solcher Klappeneingriff für ihn sinnvoll ist.
Zurück zu unserem Schwerpunktthema: Herzklappenfehler, Ursachen, Symptome und Therapie. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Stefan Baldus, Direktor des Herzzentrums der Uniklinik Köln. Und Sie können uns noch weiter anrufen: 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und in der Nähe von Karlsruhe ist uns Herr Frank zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Frank.
Ja, guten Morgen. Ich fange mal ganz kurz mit der Chronologie an. 2008 habe ich bemerkt, beziehungsweise meine Frau sagte, du atmest wie eine Spitzmaus, du atmest so schnell und so, schon länger. Und da haben wir mal den Puls gemessen und festgestellt, dass ich immer einen zu hohen Ruhepuls hatte. Also Tachykardie 100, 104, 110. Und habe daraufhin natürlich ärztlichen Rat gesucht und Beta-Blocker Isoprolol verschrieben bekommen, die ich seit da auch nehme. Also nicht blutdruckmäßig, der ist immer normal gewesen, aber um die Pulsfrequenz zu erniedrigen. Und es ist bis heute noch so, dass ich diese Pulsfrequenz, die geht wieder hoch, sobald die Beta-Blocker ausgesetzt werden. Jetzt habe ich natürlich einen kardiologischen Rat gesucht und der hat gemessen, dass meine Mitralklappe etwa 3% verliert, also 3% undicht ist, und sagte aber, ansonsten kann ich für den Ruhepuls keine intrakardialen Ursachen, also keine herzbedingten Ursachen feststellen. Und hat mir das keine Ruhe gelassen. Ich war wirklich bei mehreren. Niemand kann irgendwas feststellen. Und ich wollte einfach jetzt mal fragen, gibt es eine Verbindung zwischen Mitralklappenundichtigkeit, leichter, altersgemäßer anscheinend, und zu hohem Ruhepuls?
Herr Professor Baldus, gibt es diesen Zusammenhang?
Herr Frank, nein, das kann man ausschließen. Die leichtgradige Undichtigkeit der Mitralklappe ist nicht verantwortlich für Ihren beschleunigten Herzschlag. Es gibt, wenn Sie schwere Formen der Mitralklappenundichtigkeiten haben, in der Tat Rhythmusstörungen, die als Folge dieses Klappenfehlers dann auftreten können. Das ist dann aber nicht Sinusrhythmus in beschleunigter Form, sondern typischerweise die häufigste Rhythmusstörung des Menschen, Vorhofflimmern, eine Rhythmusstörung, die Sie nicht haben. Sie müssen nicht die Mitralklappe behandeln, wenn sie so leichtgradig nur undicht ist, und die Behandlung mit dem Beta-Rezeptorenblocker ist die dann richtige Therapie.
Okay, das heißt, Sie können natürlich auf die Ferne auch nicht sagen, wenn der Arzt sagt, keine intrakardialen Ursachen, was dann noch Ursache sein kann. Aber das ist
vollkommen verständlich. Also Diagnosen am Telefon sind sowieso ganz
vielfältig zu sein. Ja. Also warum ein Ruhepuls zu hoch ist, da scheint es ganz verschiedene Ursachen
zu geben. Aber den Zusammenhang kann man auf jeden Fall schon erstmal ausschließen bei Ihnen. Danke Ihnen für den Anruf. Vielen Dank, Herr Frank. Und in Friesenheim ist Frau Rentler am Telefon. Guten Morgen, Frau Rentler.
Guten Morgen.
Worum geht's bei Ihnen?
Ja, ich habe schon versucht, der Kollegin zu erklären, ich habe einen Befund bekommen vor 3 Jahren bei einer Herzuntersuchung. Ich habe ein hypermobiles Segel, was sich quasi nicht nur in die eine Richtung bewegt im Herz, sondern in die andere, also auch in die entgegengesetzte Richtung eine Mobilität hat. Ich habe leider den Befund nicht da, weil ich unterwegs bin auf Hausbesuchen und nicht nachschlagen konnte, während ich Radio gehört habe.
Aber vielleicht dieses hypermobile Segel, wir haben wahrscheinlich alle so ungefähr eine Vorstellung davon. Trotzdem bitte ich Herrn Professor Baldus, uns schnell zu schildern, was das konkret ist.
Ja, Frau Rentler, vielen Dank für Ihren Anruf. Ein hypermobiles Segel betrifft typischerweise die Mitralklappe, also die Einlassklappe, die ja aus 2 Segeln besteht. Und es gibt in der Tat Situationen, wo die Segelbeweglichkeit übermäßig ist. Das ist zunächst mal nicht schlimm. Es kann dazu führen, dass im Laufe der Zeit auch eine Undichtigkeit da resultiert, eine bedeutsame Undichtigkeit. Das muss aber nicht passieren bei einer isolierten Hypermobilität. Was man empfiehlt, ist, dass Sie diesen Befund in regelmäßigen ein- bis zweijährlichen Abständen kontrollieren lassen, um eine solche dann bedeutsam werdende Undichtigkeit dieser Klappe auszuschließen.
Okay. Und hat das jetzt eine Konsequenz im Alltagsverhalten?
Nein.
Gar nichts. Nein. Und Sport und alles kann man ganz normal machen. Also man kann das Herz belasten, ganz normal.
Sie, ja.
Und mit dieser guten Nachricht können wir Sie sozusagen entlassen und danken Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, Frau Rentler. Ich möchte ein paar E-Mails zitieren. Herr oder Frau Werner aus Würzburg fragt, welche Ernährung sollte man beachten, wenn eine Herzklappenstenose diagnostiziert wird? Und fragt gleich nach, soll man Calcium meiden?
Das ist eine sehr gute Frage, die nicht untersucht ist. Man muss generell sagen, dass Prävention, also Vorsorgemaßnahmen zum Verhindern des Auftretens eines Herzklappenfehlers, eigentlich nicht besteht. Die wichtigste Maßnahme für alle Menschen ist die Zahnhygiene, also regelmäßiges Besuchen des Zahnarztes, um hier eine bedeutsame Zahnerkrankung, die zum Eintreten von Bakterien führt, zu verhindern. Denn die eigentliche Entzündung einer Herzklappe, die sogenannte Endokarditis, die Herzklappenentzündung, ist ein schweres Krankheitsbild und ganz wesentlich getrieben durch unreinen Zahnstatus, sodass der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt wahrscheinlich die wichtigste präventive Maßnahme ist, die wir haben.
Herr Steinau, der ist 70 Jahre alt, schreibt, er nimmt nach einer Mitralklappenrekonstruktion im Herbst 2016 unter anderem Makuma und fragt, gibt es nicht ein bequemeres Blutverdünnungsmittel oder ein anderes?
Also generell gilt, dass, wenn es nur um die Rekonstruktion der Klappe geht, nicht eine dauerhafte Behandlung mit Makuma notwendig ist. Im Anfang unmittelbar in den Wochen nach der Operation wird dieses typischerweise empfohlen, aber langfristig muss es nicht so sein, es sei denn, es gibt andere Ursachen für die Behandlung, zum Beispiel Rhythmusstörungen, die eine Blutverdünnung dann notwendig machen. Wenn es Rhythmusstörungen wären, gibt es dafür mittlerweile auch alternative Präparate.
Herr Wrubel ist am Telefon und er ruft uns aus Essen an. Guten Morgen, Herr Wrubel.
Guten Morgen.
Und Sie haben eine Aortenherzklappe schon bekommen.
Ja, so ist es. Im Mai dieses Jahres habe ich aufgrund einer Aortenklappenstenose eine neue Herzklappe bekommen am offenen Herzen, weil gleichzeitig auch noch 3 Bypässe gelegt worden sind. Meine Frage ist die, in dem Operationsbefund und Bericht steht Aortenherzklappenersatz-Ballon expandierende, nahtfreie, biologische Prothese. Dann die Firma, die das geliefert hat, Edwards Institut und so weiter. Meine Frage ist, ist diese Klappe und meine Sorge, weil Ballon expandierend, wird diese Klappe nicht eingearbeitet, arretiert, eingenäht,
sondern wie die Frage ist, wie Sie wollen wissen, wie ist sie eingesetzt worden und was bedeutet dieses Ballon expandieren? Und das kann Ihnen Professor Baldo sicherlich schnell erklären.
Gerne.
Herr Vobel, Ihre Frage ist aus meiner Sicht absolut berechtigt. Es ist ja ein Wunder, dass funktioniert, dass man Klappen allein über ihre radiale Kraft, wie wir sagen, in Position hält. Entweder durch einen Ballon, mit dem man die Klappe aufbläst und in Position bringt, oder durch sogenannte selbst expandierbare Klappen, die zum Teil eben auch durch Kathetertechnik dann eingesetzt werden. Egal wie sie eingesetzt werden, es ist in der Tat so, dass diese Klappe sich nicht mehr verschieben lässt, wenn sie erstmal korrekt eingesetzt und positioniert wurde. Die radiale Kraft, die Kraft, die die Klappe aufbringt, dadurch, dass sie eingepresst wird in ihre alte, verkalkte Klappe, die sie damit hält, reicht aus, um sie in Position zu behalten. Sie brauchen keine Sorge zu haben, dass die Klappe nochmal verrutscht.
Also es war ja keine TESA-Operation über einen Katheter, sondern es war eine Operation am offenen Herzen.
Richtig. Und auch die Chirurgen, auch am offenen Herzen, gibt es mittlerweile Herzklappen, die nicht eingenäht werden müssen, um die Operation zu verzögern, zu verkürzen vielmehr. Sie sind ja Bypass operiert worden. Bei Ihnen wollte man die Operationszeit wahrscheinlich so kurz wie irgend möglich halten. Hat man sich das Einnähen der Klappe gespart durch eine solche, durch den Einsatz einer solchen modernen Klappe, die eben nur über radiale Kraft in Position bleibt.
Ja, prima. Und danach sollte ich für 6 Wochen Marcumar nehmen. Ist das?
Das ist richtig, ja.
Und danach könnte man es absetzen oder besteht die Gefahr, dass möglicherweise durch die normale, durch den Blutfluss möglicherweise da wieder die Herzklappe durch das verdicktere Blut, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein Rückfluss entsteht oder Wirbel und so weiter, die dann möglicherweise dann auch
zu Problemen führen können oder eine neue Herzklappe notwendig.
Also Sie brauchen auf jeden Fall eine Form von Blutverdünnung. Im Anfang ist das Marcumar und wenn, wie gesagt, keine anderen Ursachen für das Einnehmen von Marcumar bestehen, dann reicht auch ASS, Aspirin, aus 100 Milligramm am Tag. Aber Sie brauchen eine Form von Blutverdünnung nicht nur für die Herzklappe als Dauerbehandlung, sondern lebenslang auch wegen Ihrer Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung und der eingenähten Bypässe.
Vielen herzlichen Dank, Herr Wrubel, für den Anruf. Und wir hoffen, dass das sich bei Ihnen alles zum Wohlgefallen auflöst. Ich möchte noch einen Anruf zitieren. Frau Schwitter aus Bonn sagt, sie hat Venenprobleme an den Beinen und fragt, ob es einen Zusammenhang zwischen Venenschwäche und Herzklappe gibt.
Prinzipiell kann eine Herzklappenundichtigkeit auf der rechten Herzseite typischerweise dazu führen, dass sich das Blut staut vor dem Herzen, zum Beispiel in der Leber, aber dann eben auch in den Beinen und dann diese Beine anschwellen. Wir haben das heute im Lauf der Sendung auch schon gehört, sich Wasser ansammelt und dadurch eine, sagen wir mal, Venenschwäche aggraviert, verstärkt wird. Das ist denkbar. Ja.
Am Telefon in Reutingen ist jetzt Herr Rummel. Guten Morgen, Herr Rummel.
Guten Morgen.
Wie hören Sie?
Ich habe nur eine Frage. Ich habe vor 6 Wochen einen Herzschrittmacher bekommen und vor 3 Wochen eine Herzklappe bekommen. Jetzt habe ich gedacht, ging es mir eigentlich besser, aber ich habe immer noch Schwindel und Atemprobleme. Geht es mit der Zeit weg oder? Das ist meine Frage eigentlich.
Das betrifft die Folgen einer solchen Operation.
Also mit dem Herzschrittmacher sind Sie geschützt vor zu langsamem Herzschlag und Schwindel durch zu langsamen Herzschlag könnte und darf nach Einsetzen eines Schrittmachers dann nicht mehr auftreten. Aber es gibt natürlich auch andere Ursachen für Schwindel, die müssen gar nicht primär am Herzen liegen. Ihre zweite Frage, die der eingeschränkten Leistungsfähigkeit und Luftnot trotz eingesetzter neuer Herzklappe, ist sicherlich erst nach 3 bis 6 Monaten abschließend zu beantworten. So kurz nach der Operation würde ich mir hier ein Urteil noch nicht erlauben.
Danke Ihnen für den Anruf. In Hamburg ist eine Hörerin am Telefon. Guten Morgen nach Hamburg.
Ja, guten Morgen. Meine Frage ist folgende. Viele sind schon beantwortet während der Sendung, aber meine Frage ist trotzdem nochmal. Ich hatte die Diagnose vor 35 Jahren Mitralsäge-Prolaps, habe mir selbst immer geholfen mit Kratzegut Tropfen und Medikamenten, um das ein bisschen mein Herz zu stärken. Nun hatte ich aber vorgestern Morgen beim Aufwachen extreme ein Druck, also Schmerzen, Druck in der Herzgegend, im Arm, so die typischen, wie die immer beschrieben werden und in der Halsschlagader auch, also links, alles linksseitig. Und war aber noch nicht beim Arzt, weil in den vergangenen Jahren, wenn ich diese Diagnose erwähnte, Mitralsäge-Prolaps, immer nur abgewunken wurde und gelächelt wurde und da wurde nie was untersucht.
Und deswegen haben Sie sich jetzt nicht hingetraut?
Nein, es gibt viele Gründe, warum ich ein Arztmuffel bin.
Gut, der Mitralklappenprolaps oder der Mitralsegelprolaps, den Sie schildern, ist zunächst mal nicht ein Erkrankungsbild, was passt zu den Beschwerden, die Sie jetzt geschildert haben. Die können vom Herzen kommen. Und ich empfehle Ihnen auch, dass Sie einen Arzt in der Tat aufsuchen, um das in Ruhe aufgetretene Problem, was Sie hatten, besser zu verstehen. Der Mitralsegelprolaps, ich erklärte das anfangs, solange er nicht zu schwergradiger Undichtigkeit der Mitralklappe führt, ist etwas, was man durchaus nur beobachten muss, was nicht unbedingt fortschreitet. Und das Entscheidende ist die Funktion der Klappe, die aber nur in einem Teil der Patienten durch den Prolaps eingeschränkt ist.
Ich habe in der letzten Zeit allerdings sehr schnell, muss ich sagen, bei Aufregung und Stress sehr schnell so Herzklappern, so, also Herz, ja, starke Herzklopfen.
Dann sollte man versuchen, das zu provozieren, zum Beispiel durch einen Belastungstest, wo man schaut, wie sich die Funktion der Herzklappe unter Belastung und wie sich der Herzrhythmus und das EKG unter Belastung verhält.
An einem Besuch beim Arzt werden Sie aber nicht vorbeikommen. Das verspreche ich Ihnen sozusagen von dieser Stelle aus und sage auch, Sie sollten das auch auf jeden Fall tun bei allen Problemen, die Sie mit und Bedenken, die Sie bei Ärzten haben mögen. Vielen herzlichen Dank nach Hamburg. Ja, das war die Sprechstunde zum Thema Herzklappenfehler. Herzlichen Dank an Professor Stefan Baldus, Direktor des Herzzentrums der Universitätsklinik in Köln.